zu schwer oder zu unbeweglich. Du bist der Einzige, der ihn in der Hand hat. Und für dich ist keins mehr zu weit, zu tief, zu unruhig, dass du nicht könntest zur Ruhe bringen. Und so freue ich mich, dass wir jetzt uns dürfen in die Ruhe einbegeben, wo du allein in unseren Herzen entstehen kannst, wenn wir Schritt für Schritt, wie wir es gehört haben, den Weg gehen, im Vertrauen, dass du der Einzige bist. Kein Berg zu gross, kein Meer zu tief, kein Weg zu steil. Du bist der Einzige. Dich wollen wir loben, dich wollen wir preisen, dir wollen wir vertrauen. Und kommen wir doch gerade einen kurzen Moment in die Ruhe hinein, wo Gott uns ermutigt, zur Ruhe zu kommen, in all dem, was unruhig ist in unserem Leben. Du darfst vor Gott sein heute Morgen und er sieht. Er sieht dich. Aber er sieht dich nicht nur. Er kennt dich. Er kennt dich aber nicht nur. Er weiß. Er weiß. Er weiß wirklich. Er weiß aber nicht nur wirklich. Er liebt. Er liebt dich. Bei allem, was er sieht, bei allem, was er kennt, bei allem, was er weiß, er liebt. Unendlich. Und er braucht genau dich als sein Kind. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Gelingendes Leben mit Jesus. Das ist die Kurzserie, in der ich mich, hätte fast gesagt, predigtechnisch bewege. Der erste Teil hieß Glauben, ganz bewusst leben, damit das Leben wirklich gelingt mit Jesus. Der zweite Teil hieß alltägliche Beziehungen zu Menschen, ganz bewusst leben und gestalten. Und der dritte Teil, Arbeit, echt verstehen lernen. Vielleicht denkst du jetzt ja, was soll ich da nach 30 Jahren Arbeit noch verstehen lernen? Okay, vielleicht einleitend zwei, drei Gedanken. Es gibt ja nichts Aufregenderes als eine Gemeinde voller Menschen, bei denen es Gott gelingt, dass sie ihn hautnah erfahren, dass er im Alltag und nicht nur im Gottesdienst, über den Gottesdienst hinaus, ihr Leben wirklich verändern will. Wenn du dann so einen Spruch hörst, ah Gott, ich habe dich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen, aber bist immer noch der gleiche, dann ist das nicht gerade schmeichelhaft. Wir sollen uns ja verändern. Und um genau das geht es in dieser Predigtserie. Veränderung geschieht aber nicht einfach in Mega-Gottesdiensten, mega-emotional oder mega-besinnlich, sondern die Veränderung von Gott geschieht ganz, ganz, ganz großartig in unserem Alltag. Gelingendes Leben mit Jesus heißt, in ein Alltagsleben hineinzukommen mit ihm. Die Pietisten früher haben es jeweils so gesagt, wenn der Bauer sich bekehrt, die Ersten, die es merken, sind seine Kühe im Stall. Okay, so in die Richtung. Arbeit echt verstehen lernen, gemäß Gottes Vorstellungen ist unsere tägliche Arbeit, das denken wir manchmal gar nicht daran, eminent wichtig. Also, die Möhre, die wir schälen, den Salat, den wir rüsten. Sehr wichtig. Arbeit ist nicht nur der Verdienst, Arbeit ist nicht nur einfach das, was wir Geld verdienen, womit wir Geld verdienen, sondern das, was wir tun. Viele merken davon so wenig, dass ihre Arbeit vor Gott wichtig ist. Natürlich wissen sie, dass Gott irgendwie bei ihnen ist jeden Tag, aber sie merken dann gar nicht so viel davon und lassen es dann irgendwie beiseite. Beginne wieder neu zu rechnen mit Gott bei deiner Arbeit. Und die Arbeit ist ja der größte Teil unserer aktiven Zeit. Und wäre ja lustig, wenn Gott uns in diesen 2 Stunden Gottesdienst am meisten begegnen würde und dann die Arbeit ausblendet. Arbeit ist Gottesdienst, wenn wir es in der Gemeinschaft mit ihm feiern. Okay? Paulus schreibt diesbezüglich der Gemeinde in Korinth. Wir kommen zum Bibeltext. 1. Korinther 10, 31 bis 33. Und ich denke, der wird uns so einigermaßen ermutigen und auf diese Fährte bringen, Arbeit echt verstehen lernen. Ich sage also, ob ihr esst oder trinkt.
Es isst und es trinkt und isst. Aber jetzt mal ehrlich, seit wann gehört die Ofomaltine am Morgen in den Gottesdienst? Seit wann ist das Joghurt am Abend Reich Gottes relevant? Schon mal darüber nachgedacht?
Ich sage euch, der Apostel Paulus, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Warte mal, Ehre Gottes, das ist doch der erste, der zweite, der dritte Chorus. Das ist doch die Psalmen lesen. Scheibe, jetzt habe ich es vergessen. Das ist doch die stille Zeit am Morgen, ist bei mir ausgefallen. Oje, meine, das ist kein gottesdienstlicher Tag. Aber irgendetwas tust du ja. Und der Paulus lüftet hier ein Geheimnis. Alles, was ihr tut, nicht nur, wenn ihr in der Bibel blättert, nicht nur, wenn ihr versucht zu singen, nicht nur, wenn ihr euch zurückzieht in die stille Zeit, alles, was ihr tut, ehrt Gott damit. Tut's zur Ehre Gottes. Moment, ich komme aus der Praxis. Meine Frau ist momentan in Uster bei der Tochter, das Haus hüten. Also die Enkel sind schon zu alt, um sie zu hüten, aber das Haus. Und dann ist es halt bei mir, oder? Dann bin ich am Kochen, am Aufnehmen, am Staub. Ja, ich ehre Gott mit Staubsaugen. Also Staubsaugen hast du auch schon gemacht, das weiß ich. Aber hast du Gott damit geehrt, dass die Himmel klatschen? Und die Engel sich freuen und singen. Juhui, schau mal, wie der Staub saugt. Ist doch irgendwie von einem anderen Planeten. Ja, ist es tatsächlich. Ist von Gott über dem Planeten. Ich sage also, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Lebt so, dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid. Weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Macht es so wie ich. Ich nehme in allem Rücksicht auf alle. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil, den Vorteil aller anderen, damit sie gerettet werden. Was für eine Botschaft. Herr Jesus, und dass wir das nicht nur kopfen, sondern dass wir das auch herzen, das bringst wohl nur du fertig. Ich traue mir es auf alle Fälle nicht zu. Aber dir dürfen wir es zutrauen, dass du uns alle ermutigst,
zu dieser ganz alltäglichen Dimension des Gottesdienstes, der Ehre, der Anbetung, der Hingabe, des Lobes an dich, unsere Arbeit. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, uns das so richtig lebendig machst. Dass es eben nicht ein Vortrag ist, sondern dein Wort. Und dass dein Wort dynamisch ist, lebendig und es hervorbringt, auch in der kommenden Woche, aus unserem Leben heraus fließen lässt. Dass wir tatsächlich heute Morgen, inspiriert durch den Heiligen Geist, Arbeit echt verstehen lernen, als deine Kinder. Amen. Amen. Vorab vielleicht etwas, das mir als Pensionierter natürlich enorm wichtig ist, das ist die Feststellung, jeder in dieser Kirche arbeitet. Das sind ja nicht die Angestellten. Arbeiten tun wir alle. Ob zu Hause, in der Schule oder am sogenannten Arbeitsplatz. Nun vielleicht der erste Punkt, die zentrale Frage. Ja, warum ist Arbeit so zentral? Warum ist Arbeit überhaupt ein Thema? Was glauben wir, wie Otto Normalverbraucher diese Frage beantworten würde? Ich denke, er würde sagen, ja, Geld. Geld. Darum ist Arbeit so zentral, aber das kann es nicht sein, das Geld. Sonst wären ja alle, die aufgeschmissen, die Hausfrauen oder Hausmänner sind oder Schüler oder Ehrenamtliche oder eben Pensionierte, die nicht mehr im Erwerbsleben sind. Nein, es geht nicht um das. Wir alle arbeiten, ohne Ausnahme. Ob wir dafür bezahlt werden oder nicht, ob wir ehrenamtlich arbeiten, pensioniert sind oder voll zu Hause, das ist kein Thema. Biblisch nicht relevant. Es arbeitet einfach jeder. Aber haben wir schon mal darüber nachgedacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was Gott so den ganzen Tag tut? Arbeitet er eigentlich auch? Was ist seine Arbeit? Um Arbeit echt verstehen zu können, müssen wir im Herzen ihn begreifen, wir haben einen Gott, der nicht schläft. Die Bibel sagt, er schläft und schlummert nicht, der Hüter Israel. Seine Arbeit ist hüten, seine Arbeit ist bewahren. Seine Arbeit ist hervorbringen. Seine Arbeit ist schöpferisch. Er arbeitet an deinem Plan, an deiner Geschichte, an der Geschichte deines Lebens, am Plan deines Lebens. Er ist in Arbeit, er ist voll engagiert. Arbeit ist in dem Sinne etwas Göttliches, denn er arbeitet durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Er arbeitet, dass du die richtigen Gedanken kommst. Wenn deine eigenen dich runterziehen, dann lässt er von seinem Heiligen Geist das Gute einfließen. Er ist an der Arbeit, millionenfach auf dieser Erde. Jesus sagt in Johannes 15, 17, mein Vater ist ständig am Werk. Mein Vater ist ständig am Werk. Und deshalb bin ich es auch, sagt Jesus. Darüber bin ich voll gestolpert. Dann dachte ich, warte jetzt mal, mein Vater ist ständig am Werk. Und weil er das ist, bin ich es auch. Und jetzt müsste ich doch sagen können, und weil ich sein Kind bin, bin ich es auch. Also der Vater arbeitet, weil der Vater arbeitet, arbeitet der Sohn auch. Und weil der Sohn arbeitet, bin ich auch in der Arbeit. Also Arbeit, ein mega wichtiges Thema. Ich freue mich so, darüber zu sprechen. Es ist so zentral. Der Bibel zufolge arbeiten wir, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Da bist du am Arbeiten in deinem Beruf, bist am Teller abwaschen, die Abwaschmaschine funktioniert nicht und du bist dran und du denkst, warum mache ich das überhaupt? Ja, hier hast du die Antwort. Ganz klar. Der Bibel zufolge arbeiten wir, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Mein Vater wirkt, ich arbeite, ich wirke und auch wir sollen es. Und jetzt verstehen wir, es geht eine Dimension auf, wo die Arbeit plötzlich ein ganz anderes Gewicht bekommt. Wo wir ganz anders drin sind in den Büros. Wo wir ganz anders drin sind oder vor den Drehbänken sind. Wo wir ganz anders mit dem LKW unterwegs sind, wo wir ganz anders mit dem Kipper manövrieren. Wir merken plötzlich, unser Leben ist Gottesdienst und nicht das, was sich in der Kirche abspielt. Und nicht einfach das, was sich in der Andacht abspielt und nicht das, was sich am Abend beim Psalmenlesen abspielt. Arbeit neu verstehen lernen, das hat mir Gott ganz enorm aufs Herz gelegt. Vielleicht weniger für euch als für mich selbst. Jetzt denken natürlich einige, ja, ist das wirklich so wichtig? Doch, es ist. Experten sagen sogar dazu, dass die Befriedigung, die wir bei der Arbeit erleben, nicht nur die Erbanlagen, sondern die Befriedigung, die wir bei der Arbeit erleben, ganz maßgeblich mitentscheidend ist über die Lebensspanne, die wir auf dieser Erde zubringen. Es ist ganz relevant. Arbeit ist darum kein Fluch, sondern Segen. Gott gab dir Gaben, Gott gab dir Fähigkeiten, um andere Menschen zu ergänzen, zu bereichern, zu beeinflussen im ganz positiven Sinn. Man kann ja nicht nur ansteckend krank, sondern man kann auch ansteckend gesund sein. So steck's ja an mit deiner Gesundheit an der Arbeit. Der Paulus hat es ja uns geschrieben, auf dass etliche von ihnen gerettet werden. Das war sein Anliegen. Aber etliche von ihnen gerettet werden, das hat bei dir wenig mit Arbeit zu tun, sondern mit Traktaten verteilen, mit viel Reden, mit Einladungen, mit alles gut und okay. Aber Arbeit richtig verstehen lernen geht in diese Richtung. Wunderbar. Ich weiß natürlich schon, dass jetzt die einen sofort denken, oh, aber steht doch in der Bibel, dass Arbeit ein Fluch ist, im Schweiße deines Angesichtes wirst du und so weiter. Greift ein bisschen kurz. Der Frust über die Arbeit, die so wenig Resultate bringt, das ist der Fluch. Aber nicht die Arbeit sonst. Die Arbeit ist ein Segen. Im 1. Mose 3, 17 bis 19 lesen wir. Wir kommen zum zweiten Punkt. Es geht also darum, die Arbeit nicht nur einzuordnen und ihr den gebührenden Stellenwert zu geben im Leben. Auch wenn die Kinder nerven auf dem Spielplatz, dass du sie betreust, ist Arbeit. Vielleicht für andere nicht so wichtig, aber für den Gott, der wirken will. Der will mit dir eine Partnerschaft eingehen. Arbeit als Partnerschaft mit Gott verstehen. Wenn wir das weiter wirken lassen in unserem Leben, dann merken wir plötzlich das Wichtigste, was wir von der Arbeit nach Hause bringen, ist nicht der Lohn. Das Wichtigste, was wir von der Arbeit nach Hause bringen, ist nicht der Lohn. Ist nicht der Erfolg. Ist nicht irgendetwas anderes. sondern das Wichtigste, was du von der Arbeit nach Hause bringst, bist du selbst. Als einer, der damit Gott Ehre gegeben hat. Dein Arbeiten als Partner von Gott an dem Ort, bei der Situation, Paulus sagt, alles, was ihr tut, sogar Essen und Trinken, das tut, dass Gott Ehre bekommt. Und das ist keine Frage davon, ob einer beim Essen rülpst, ob einer vergessen hat, die Hände zu waschen oder ob einer sich den Mund verbrennt. Ist nicht die Frage. Ist die Frage einer Partnerschaft beim Arbeiten, beim Allestun mit Gott. Oh, das ist so wichtig. Wie würde wohl der tägliche Haushalt aussehen? Wie würde wohl der tägliche Werkplatz aussehen? Wie würde es in der Schule aussehen? Wie würde es in der Freiwilligenarbeit aussehen? Wie würde es in der Nachbarschaft aussehen, wenn wir arbeiten, wenn wir Arbeit nicht auf der Ebene des Verdienstes, des Geldes, des Lohnes, des Erfolges, der Beförderung, der Befriedigung sehen, sondern wenn wir Arbeit gewissermaßen als höhere Berufung betrachten würden. Es gibt ja, und ich habe das immer wieder erlebt, Menschen, die haben so eine Vorstellung von Pastor. Ja, der hat eine höhere Berufung. Chabis. Also Kohl heißt das auf Deutsch. Stimmt nicht. Der Pastor arbeitet. Und du arbeitest auch. Und Gott arbeitet auch. Und Jesus arbeitet auch. Und Jesus arbeitet auch, weil Gott arbeitet. Und ich arbeite, weil Jesus arbeitet. Partnerschaft. Zusammen in einer höheren Berufung, Tätigkeit, Essen, Trinken. Nicht als eine Bagatelle betrachten, nicht als Zufall betrachten, nicht als Notwendigkeit betrachten, nicht als Übel betrachten, nicht als Berufung wahrnehmen. Glaubt mir, es brauchte einige Zeit in meinem Herzen, bis ich das begriff. Kein Pastor steht über dem anderen, sie arbeiten einfach. Sie dienen dem Herrn. Der Apostel Paulus trieb mit dem Schiff auf Malta zu, bevor es crashte, in der Seenot. Und dann erhob er sich und sagte, ist mir gestern oder vorgestern so entgegengesprungen, der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Habe ich gedacht, ja bravo, wie hast du denn dem gedient, da im Sturm? Bist du seekrank gewesen? Hast du dich übergeben? Was war denn der Dienst? Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber der Dienst war einfach alles, was er tut. Einfach alles, was er lebt. Er hatte dort keine Kanzel, er hatte dort keine Bibel, er hatte dort keine verbratene Zeit. In diesem Sturm, Kotzübel, Speiübel. Aber er hat ermutigt. Er hat ermutigt. Er hatte eine Ausstrahlung. Die Menschen nahmen sie ihm ab, da ist ein Gott. Aha, dem gehört er. Hab gedacht, da muss irgendwas sein. Und der dient ihm. Ja, stimmt. Ist wahr. Das war's. Die Briefe hat er nicht auf diesem Schiff geschrieben. Alles ohne Abstrich, was ihr tut, tut es so, dass Gott Ehre bekommt. Gottesdienst eben im Alltag. Arbeit richtig verstehen. Okay. sprich mit Gott über deine Arbeit. Das bedeutet auch, den Tag aus der Ruhe mit Gott heraus aufzustarten. Weißt du, ein Schreiner oder auch andere, aber ich weiß es jetzt vom Schreiner, vom Tischler her, wenn der die Hobelmaschine anlässt, dann hat es immer zuerst eine Stufe. Und da muss er zuerst auf Stufe 1 und dann muss er hören und dann muss die Maschine richtig auf Touren kommen. Und erst dann, wenn sie auf der Tour ist, kann er auf 2 und dann kann er arbeiten. Wenn er gleich zu Beginn aufs 2 geht, dann macht es nur Tok Tok und kein Licht und nichts mehr. Dann haut es alle Sicherungen raus. Ich glaube, es gibt so viele Gotteskinder, die kommen gar nie in dieses Leben hinein, weil sie immer gleich mit Stufe 2 in den Tag hineinstarten. Es gibt eine Stufe 1. Ich habe das Beispiel schon oft erwähnt. Ich habe früher mal, naja, was habe ich nicht schon alles gemacht, aber Pfeilbogenschießen. Aber nicht mit den Zielgeräten, sondern intuitiv. Also du kannst ohne Visier, ohne etwas, kannst du mit dem Pfeil treffen. Einfach so, ist einfach Übung. Du triffst auf 30 Meter. Ich weiß es, ich habe es gemacht. Es ist vielleicht so, du musst dir wie vorstellen, dass du einen Ball dort ins Ziel wirfst. Und dann wirfst du den Pfeil rein und wenn du den Ball loslassen würdest, lässt du auch den Pfeil los. Und dann geht er ins Ziel. So ungefähr. Wild West funktionierte auch so. Die haben auch nicht gezielt. So, das ist eine kleine Einlage dabei. Also, es hat etwas mit Stille zu tun. Intuitiv. Mit Konzentration. Wenn du den Pfeil einfach nimmst und zack, bumm, dann geht er irgendwo hin. Und das Interessante ist, du musst dir den Pfeil zuerst in die falsche Richtung ziehen. Das ist banal, weiß jeder, aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Der Pfeil soll dorthin, aber statt dass ich ihn dorthin werfe, ziehe ich ihn zuerst in die ganz andere Richtung. Da gibt es Spannung. Und dann lässt du ihn und das ist Stufe 1. Das ist die Hobelmaschine, nicht gleich auf 2 starten. Und diese Stufe 1, die brauchst du auch in deinem Leben. Nicht einfach losrennen, sondern mal sein vor deinem Gott. Er wirkt, du wirkst, das wird dein Gottesdienst. Starte auf Stufe 1. Geh zurück. Das braucht nicht eine ellenlange stille Zeit, aber einfach ein Bereitsein. Sprich mit Gott über deine Arbeit. Das ist der Punkt. Das ist dieses Ruhen mit Gott. Das ist dieses Aufstarten. Vielleicht mal statt losstürmen in die andere Richtung zurückziehen. Und so mit ihm gehen. Okay, sprich mit Gott über dein Gehetztsein. Sprich mit Gott über deinen Stress, über deine Angst, über deine Langeweile, über deine Überforderung. Über deinen Frust, über Wut, über Ärger. Sprich mit ihm über deine Arbeit. Aber ebenso über die Freude, über die Begeisterung, über die Ordnung. Also es ist so. Gestern Abend, naja, ich kann jetzt nicht alles erzählen, ich muss abkürzen, aber auf alle Fälle, mich hat es fast zersprungen vor Freude. Ich sagte, Gott, hast du das gesehen, wie das gelungen ist? Ich war durch vor Freude. Es ist mir wieder mal was gelungen. Naja, also dann sagen wir es ihm doch. Oder? Also ich hatte die Idee, ich habe das gut gemacht. Und warum soll ich es ihm nicht sagen? Hast du auch die Idee, ich habe es gut gemacht? Wir freuen uns doch zusammen. Eine Partnerschaft, wir sprechen über die Arbeit. Okay, dann geht es aber weiter. Sprich mit Gott konkret nicht nur über die Arbeit, sondern auch über deine Arbeitskollegen. Und das ist wohl der wesentliche Teil, werde froh über sie. Okay? Ist nicht immer ganz easy, gebe ich zu, das mit dem froh, meine ich. Für mich persönlich sind Spickzettel immer eine gute Hilfe. Ich gebe es zu, ich darf es. Ich hab schon mal, glaube ich, so halb Buße getan darüber. Ich habe immer gern etwa einen Spickzettel gehabt. Also, Auf alle Fälle habe ich so auch die Sektprüfung geschafft. Also ich musste da schon mal ein bisschen die Also ist nicht jugendfrei, was ich jetzt gesagt habe. Okay, aber das ist mir geblieben. So ein bisschen abschauen, abgucken, das ist wichtig. So ein Spickzettel ist echt hilfreich. Jetzt meine ich es natürlich geistlich. In Bezug auf Einstellung, Disziplin, Haltung im Alltag, auch Arbeitskollegen gegenüber und der Arbeit gegenüber, wenn wir sie richtig verstehen wollen. Ein ganz wichtiger Spickzettel sind Bibelstellen. Ich gebe ein Beispiel, damit ihr es versteht. Folgende Bibelstelle am Kühlschrank ist hilfreich. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Römer 14, 17. Wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt muss ich nicht weiter ausführen. Am PC oder vor dem PC ist auch gut, denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für den Chef arbeitet. Oder fürs Bankkonto arbeitet. Oder für, ist auch hilfreich. Und so gibt es Verschiedenes. Oder mein Chef, ehemaliger, also nicht in der Gemeinde, der hatte eine Schublade. Und das war die Schublade für alles, was ihn nervte. Und wenn ein Brief kam oder etwas, das ihn nervte, machte er die Schublade rauf, warf das Zeug rein und die Schublade rein. Und wenn er dann mal eine ultra gute Laune hatte und irgendwie alles mega gelang, öffnete er die Schublade. Und dann nahm er den Papierkorb dazu, schaute das Papier an, erledigt, erledigt, erledigt. Und was sich nicht erledigt hatte, knallte er wieder rein und die Schublade zu. So, nicht ganz so. Aber in der Spur nach. Es sind so die kleinen Dinge, Rituale oder Spickzettel, die uns daran erinnern, im Reich Gottes ganz konkret auch für Menschen zu beten, die um uns herum sind. Für uns selbst in der Arbeit, für unsere Arbeitskameraden, für Gewohnheiten, für all das. Es ist hilfreich. Sprich mit Gott konkret über deine Arbeitskollegen. Und plötzlich merkst du, die Top-Themenfrage ist immer die, was kann ich für sie tun, für die Arbeitskollegen. Und da wird ja Arbeit auch so zu einem Dienst. Nicht nur im Sinn von der Tätigkeit, sondern im Sinn den Dienst mit Menschen, denen ich zusammen bin. Das sagt der Apostel Paulus ja ganz klar. Ich will, dass Menschen gerettet werden. Ich schaue nicht nur für mich, ich schaue für die anderen. Da geht es nicht um die mega großen Würfe, aber beim Fahrstuhl warten, bis der andere auch noch reinkommt und nicht wie ich möglichst schnell drücken, dass die Türe zugeht, hast wieder eine halbe Sekunde gewonnen und so. Also geschieht sehr wenig. Ich kann mich fast nicht daran erinnern. Und so weiter. Und dann sind da noch die Traghilfen bei schweren Paketen. Also, weißt du, dann bist du anders unterwegs. Dann denkst du nicht einfach, stell dich 5 Minuten doof und dann hast du viel Zeit eingespart. Sondern dann stellst du dich nicht doof, sondern dann bist du hilfsbereit und dienst. Und so weiter. Okay, ich glaube, wir kennen das. Aufmerksam sein. Menschen ansprechen, wenn wir merken, es geht ihnen nicht gut. Da sind wir nicht alle gleich gut ich quatsch doch fast mit jedem auf der Straße. Irgendwie kommst du dann immer drauf. Aber dann gibt es andere, die sind eher zurückhaltend. Aber Arbeit mit Kollegen, unterwegs sein, es ist ein Dienstfeld. Es ist sehr wichtig. Die Menschen um dich herum sind aber auch ein Sparringspartner für dich, sie sind dein Trainingskollege, sie sind, ja, ich lese es doch gleich ab, was ich geschrieben habe. Der Arbeitsplatz mutiert dann zu deiner Jüngerschaftsschule und darüber hinaus noch zur Charakterhochschule. Ich klammere, zudem kostet sie nichts, außer Nerven. Habe ich da geschrieben. Okay. Gottesdienst, Arbeit, das gehört zusammen in einer Partnerschaft. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Gott lehrt uns, das gehört eben auch zum Arbeiten, richtig Pause machen. Nicht gerade so provokativ wie ich im ersten Lehrjahr als Möbelschreiner habe ich irgendwie die völlig abstruse Idee gehabt, einen Zettel zu schreiben und den dann über dem Hobelbank mit Reißnägel an die Wand zu heften. Dort drauf stand: Faulheit ist ein Atemholen. Der hat sich dem Glück empfohlen, der den längsten Atem hat. Naja, der Chef hieß Gantienido, aber den habe ich noch nie so. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie jemand so dumm sein kann. Sowas. Also die Art von Pausen meine ich nicht im Sinn von Faulheit, sondern ich meine eher im Sinn von Gott Ehre bereiten. Und die tun wir nicht durch Faulheit. Sondern es gibt schon die Atempausen. Und der hat sich dem Glück empfohlen, der den längsten Atem hat. Aber das ist nicht die Faulheit, ist ein Atemholen. Sondern richtig Pause machen, ist ein Atemholen. Der hat sich dem Glück empfohlen, der das mit den Pausen, mit dem Atem packt. Gott geht uns in seiner Schöpfungsgeschichte als Vorbild voraus. Für mich ergibt sich daraus so etwas wie eine Theologie des Ausruhens. Wohl unter anderem auch ein Geheimnis in all den Jahren des langen Dienstes. Richtig Pause machen, ganz bewusst. Und sonst landest du schnell einmal in einem Burnout. Und viele Gemeinden und Pastoren sind auf dieser Ebene eingeknickt. Es ist wichtig, dass wir aus der Schöpfung heraus irgendwie wie etwas wie einen Musterrhythmus für unsere Arbeit entdecken. Ich habe einmal einem anderen Pastoren gesagt, der mir sagte: Wow, jetzt brauche ich Ferien. Ich bin fix und fertig, der Saft ist raus, ich brauche Ferien. Da habe ich ihm gesagt, das ist Sünde. Das ist Sünde. In den Ferien, in der Bibel lese ich nichts von Ferien. Also müsstest du die Arbeit ja so einteilen, dass du keine Ferien brauchst. Nehmen kannst du sie trotzdem. Also es geht darum, nicht bis zur Erschöpfung zu arbeiten und dann Hilfe, jetzt brauche ich Ferien. Da mache ich jetzt keine Lehre draus. Ist nur eine Illustration, habe ich einem Pastor mal gesagt. Ich arbeite so, dass ich keine Ferien brauchte. Ich war aber lebtags nie faul, bin nicht der Typ. Aber es gibt eine Balance und die ist wichtig. Und diese Balance hat Gott irgendwie bei seiner Schöpfung hingekriegt. Absolut. Gott hätte das Universum ohne zu schwitzen an einem einzigen Tag hingeklotzt, wenn er gewollt hätte. Oder zweifelt jemand daran? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Für was 6 Tage? Wir sind doch effizienter. Wir schaffen es doch in einem. Wir arbeiten doch für 5 oder für 6. Wir arbeiten doch nicht 100%. Wir arbeiten doch 150%. Überzeit, was ist das? Das habe ich gar nicht. Das ist alles so. Merken wir? 6 Tage hat sich Gott Zeit gelassen. Warum? Wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, alles an einem Tag. Aber er hat es hingekriegt. Er hätte es hingeklotzt, wenn er es gewollt hätte, aber er hat es nicht wollen. Damit auch wir etwas entnehmen davon. Arbeit, das ist hochinteressant, wenn wir alles zur Ehre unseres Gottes tun. Wenn du dich aber kaputt arbeitest, meinst du, dass dann Gott im Himmel ein Lächeln hat? Arbeite so, dass Gott im Himmel Freude hat. Bist mit ihm im Team. Freu dich mit ihm zusammen. Diene ihm. Ziel, damit dann einige noch errettet werden. Aber für das haben viele Krampfer gar keinen Platz mehr. Bin aber jetzt nicht einfach bösartig gegen die Krampfer. Gott liebt sie alle auch. Ist ganz klar. Arbeitspausen, das bedeutet für mich zu Hause sein bei Gott. Darüber habe ich schon mehr gepredigt. Ich mache es jetzt wirklich kurz. Gott ist da drin zu Hause, bei mir im Herz. Das Problem ist nur, wir sind oft nicht zu Hause, dort, wo Gott zu Hause ist. Der Herr wird dir einmal sagen, ich war immer bei dir drin, bei dir zu Hause. Das Dumme war nur, du warst nie zu Hause bei dir. Du warst da drin, warst du gar nie. Das meine ich mit Pause. Ich habe ein bisschen im Gebet schon darauf angespielt, anfangs der Predigt. Ruhe mal vor ihm. Und beten verstehen so unendlich viele einfach mit Reden. Die Zürcher sowieso. Du siehst. Und wenn ich vor ihm bin und weiß, er sieht mich, dann lächelt es bei mir im Herz drin. Du siehst. Du kennst. Du tust gut. Und du weißt es. Du weißt es besser als ich. Du weißt. Und du liebst. Und du brauchst. Das ist mein ganz persönliches Ruhegebet. Immer wieder. Immer wieder mal Pause machen in der Gegenwart. Das ist nicht fromm. Das ist Arbeitspraxis. Das ist Gottesdienstpraxis in der Arbeit. Das Ruhegebet. Psalm 139 liegt dem zugrunde. Mahlzeiten gehören dazu, effektiv, ob ihr esst oder ob ihr trinkt. Aber als Pause, nicht als Leistungssport. Mahlzeiten gehören definitiv zu meinen absoluten Lieblingspausen. Also das heißt, zuerst mal richtig beten vor dem Essen. Nicht von Adam bis Offenbarung, es geht so lange, da wird das Essen kalt. Aber einfach einstellungsmäßig. Am Tisch sitzen und denken, Halleluja, richtig essen kann nur ein Christ. Die anderen ernähren sich, aber richtig essen kann nur ein Christ. Denn ich kenne nicht nur den Bauer, der es gepflanzt hat und der es geerntet hat und die Verkäuferin, die es verkauft. Ich kenne den, der es wachsen gelassen hat. Meinen Gott, also freue ich mich mit ihm. Ein Guter, sage ich im Herzen zu Gott. Mag für euch banal sein, ihr seid weniger banal als ich, kein Problem, du musst jetzt nicht mit dem anfangen. Funktioniert einfach so. Arbeiten mit Pause. Und Pause ist nicht von Gott ausruhen, sondern in die Tiefe mit ihm zu finden, genau das Gegenteil. Ah ja, und dann richtig beten vor dem Essen. Eben, ich meine so mit dem Herzen. Also ich bete vor dem Essen nicht, weil meine Köchin nicht gut kochen kann, sondern trotzdem, ich müsste nicht beten vor dem Essen. Ich weiß, das Essen ist trotzdem gut, sie kocht so gut. Aber es geht ja nicht um die Köchin, es geht um meinen Gott. Und dann geht es aber auch um Dankbarkeit für die Präsentation. Es geht um Dankbarkeit für den Geschmack, für die Zeit des Genießens. Und ehrlich, mein Gegenüber, also jetzt nicht mehr die Kinder, sondern meine Frau oder du, wenn du mich einlädst oder wie auch immer, die müssen doch irgendetwas spüren davon, von Dankbarkeit fürs Essen. Und sonst, nein, ich sage jetzt nicht, hör auf, aber es ist enorm wichtig. Sag's auch, und die Tischgemeinschaft. Jesus hat so viel mit seinen Jüngern gegessen und getrunken. Ist das eigentlich relevant für ein Religionsbuch? Sie machten Pause und aßen und tranken. Er hat Fisch gebrochen, hätte ich fast gesagt. Fisch gebraten und Brot gebrochen. Wahnsinnig wichtig, in der Bibel. Hätte man das nicht einfach weglassen können? Nein, richtig Pause machen. War für Jesus und seine Jünger relevant. Alles, was ihr tut. Und dann kommt da noch der Feierabend. Lies es richtig an der Leinwand. Feiereabend. Feiereabend. Feiere das. Feiere das. Das heißt, erkläre deinen Arbeitstag als gut. Und siehe, es war sehr gut, sagte Gott 6-mal, hat es nicht an einem Tag hingeklotzt. Immer wieder gut. Wie schließt du den Tag ab? Auch mit Feierabend. Aber was ist das für ein Feierabend? Eine Stange Bier. Also nicht, dass ich gegen Bier wäre, im Gegenteil. Aber es geht um mehr. Es geht um dieses Feiern, dieses richtig Pause machen. Und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, 10, der zweite Teil. Viele von uns bleiben stattdessen vor allem an dem hängen, was misslungen ist. Sie bleiben an dem hängen, was sie alles nicht geschafft haben. Sie bleiben an dem hängen, was nicht perfekt war. Sie bleiben an dem hängen, was eigentlich und hätte und müsste und o jemine. Schließe den Tag mit Jesus bei der Arbeit ganz bewusst ab. Und ich sage dir, du beginnst allmählich zu verstehen, was Arbeit ist. Dazu gehört für mich, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Und alles, was gut und vollkommen ist, das kommt vom Vater des Lichts. Verstehst du? Arbeit erleben als Gottesdienst. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Ich sag dir jetzt mal was. Wenn du da am Abwasch bist, dann freut sich einer, dass du das kannst und gerne tust und in Verbindung mit ihm aus höherer Berufung heraus tust. Da kommt es nicht auf bedeutungsvolle Arbeit oder auf weniger bedeutungsvolle Arbeit an, sondern Arbeit soll Gottesdienst sein und werden. Ich bete zum Abschluss. Stehen wir doch auf. Und ich meine, dass wir heute Morgen echt eine Entscheidung treffen dürfen. Ein Teil des Abschlussgebetes oder das Abschlussgebet blende ich ein. Beten wir es gemeinsam miteinander. Leise, musst es nicht laut machen. Aber werde ruhig. Gib dein Leben hin, ganz. Arbeit nicht ausgeklammert. Arbeit eingeklammert. Arbeit Gottesdienst. Arbeit Partnerschaft. Wir arbeiten, weil wir Gottes Ebenbild sind. Wir arbeiten mit ihm zusammen. Und es war gut und wird gut, dass Menschen gerettet Vater, danke, dass wir arbeiten dürfen, weil wir nach deinem Ebenbild geschaffen sind. Für uns ist es ein Vorrecht und denk darüber nach, uns an deinem Werk zu beteiligen, während wir unser Werk tun. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt wirklich, dass deine Freude über uns als deine Kind Besitz nimmt von uns. Dass die Arbeit, so wie du wirkst und der Sohn wirkst und wir wirken, einfach ein Riesengeschenk ist, das dich freut, wo wir dich ehren, wo wir Gottesdienst haben. Ich bitte dich, dass du, lieber Heiliger Geist, schenkst, wie anfangs betet, dass wir es nicht kopfen, sondern herzen. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern.